Schließe an die Predigt, die Tim letzte Woche gehalten hat. Ich werde nur ganz kurz wiederholen, aber ich will mal wissen, wer war denn letzte Woche hier? Wer hat die Predigt gehört? Alles klar. Ihr anderen habt leider Pech gehabt, ne? Weil der Ton hat nicht geklappt. Das passiert manchmal, weil wir nicht perfekt sind. Deswegen kriegt ihr jetzt so einen Mini-Ausschnitt, aber ihr kriegt die Fortsetzung von dem, was er letzte Woche gepredigt hat. Und es ging darum, dass wir Briefe Christi sind. Brauchen kein Papier. Es ging um Empfehlungsschreiben, die Paulus vorweisen sollte, dass er auch wirklich Autorität hat, geistliche Autorität. Und er sagt, ach, Papier. Er sagt, in eure Herzen ist geschrieben mit dem Heiligen Geist, dass ihr zu Jesus gehört und ich habe euch dieses Evangelium gebracht. Und ihr seid meine Empfehlungsbriefe. Und Tim hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass es nicht um Äußerlichkeiten geht, sondern es geht darum, was ist in deinem Herzen? Was ist in meinem Herzen? Wo hat Jesus da die Regierung, die Herrschaft? Darf er mich von innen her verändern? Verhalten können wir immer trainieren, können uns anpassen und sagen, was für Worte muss ich hier gebrauchen, damit ich nicht komisch angesehen werde, wie muss ich mich anziehen, wie muss ich mich verhalten, man kann sich gut anpassen, verhaltensmäßig. Für Gott ist das völlig unwichtig. Für ihn ist wichtig, was da drinnen ist. Und das wird sich dann ausprägen auf das, was wir sagen, schon was wir denken, was wir sagen und was wir tun. Also darum ging es und dass Jesus uns durch seinen Geist prägen möchte, dass uns wichtig wird, was ihm wichtig ist und dass uns unwichtig wird, was ihm unwichtig ist und dass das, was Jesus wehtut, uns wehtut und dass da, wo er gelassen ist, dass wir da auch gelassen sind. Und das erfahren wir natürlich ganz viel daraus auch aus seinem Wort, aus der Bibel. Aber darum geht es. Christsein hat weniger oder Jesus-Nachfolge mit bestimmten Ritualen zu tun, mit bestimmten Gewohnheiten, die wir uns angewöhnen, sondern es hat am ehesten mit unserem Herz zu tun. Was passiert da drin? Das ist entscheidend. Und je mehr das geschieht, je mehr wir das zulassen, desto mehr wird Jesus aus uns raus leuchten. Desto mehr tragen wir einen Brief vor uns her, ohne dass wir es merken. Und andere lesen in uns, wer Jesus ist. Und das ist natürlich ein Prozess. Das funktioniert nicht so, dass ich einmal sage, Jesus, hier bin ich und mir gehört mein Leben. Und dann ist schon alles sichtbar. Aber was auf jeden Fall sofort sichtbar wird, ist, dass Jesus in dir lebt. Das erfahren wir immer wieder. Auch wenn es noch Verhaltensweisen gibt, wo Jesus sagt, ja, das kommt noch, da gehe ich noch mal ran. Also, wir sind lebendige Briefe für Jesus, das ist sein Ziel. Und er möchte durch uns wirken, einfach dadurch, dass er in uns ist, mehr als durch unsere Worte. Unser Verhalten spricht schon auch, aber Jesus leuchtet durch uns durch, wenn er in uns wirken darf. Und Paulus hat diesen Prozess in Korinth angestoßen und in vielen anderen Städten damals. Und die Menschen in der Stadt konnten an der Gemeinde sehen, an den Leuten, die dann zu Jesus gefunden haben, wer Jesus ist, wer Gott ist. Damals gab es auch noch keine Bibel. Als Paulus geschrieben hat, gab es einen Brief jetzt. Nicht viel mehr. Briefe Christi sein. In der Regel erfahren wir von anderen Menschen, wer Jesus ist, also Menschen, die Jesus erlebt haben und sich von ihm prägen lassen, die ihr Herz für ihn öffnen und die sagen, oh, Geist Gottes, präge mich, dass ich auf der Spur von Jesus bin. Und das sind dann lebendige Zeugen der Gegenwart Gottes und des Wirken des Heiligen Geistes. Und dafür, bin ich der festen Überzeugung, braucht es Gemeinde. Braucht es also Leute, die mit Jesus unterwegs sind und sich von ihm zusammenstellen lassen. Und ich möchte euch mal fragen, Ja. Ich ahne ein bisschen, was jetzt kommt, aber ich möchte euch mal fragen, wem unter euch ist Gemeinde wichtig? Das ist eine echte Frage. Ist euch Gemeinde wichtig? Wem? Es traut sich keiner, nicht aufzuzeigen. Und ich möchte was sagen, ihr seid in guter Gesellschaft, weil Jesus ist es auch wichtig. Jesus ist Gemeinde wichtig. Er sagt zu Petrus, und um diesen Vers wird es hauptsächlich gehen, also wer den Utroper gelesen hat, da gibt es noch eine Geschichte, Lukas 5, die werde ich nur streifen und dann kommt die das nächste Mal. Ich bleibe bei diesem Vers, Matthäus 16, 18. Und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Jesus sagt zu Petrus, also Simon Petrus heißt er eigentlich, du bist Petrus. Und Petrus heißt Fels, das war nicht sein ursprünglicher Name. Simon war sein ursprünglicher Name. Und Jesus hat etwas in Petrus gesehen, was Gott da hineingelegt hat, was er selber noch gar nicht wusste. Und er sagt, du bist Fels, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Als die Gemeinde. Paulus kommt dann erst später. Paulus arbeitet auf der gleichen Spur wie die Apostel vorher. Auf der gleichen Spur wie Petrus. Aber zuerst hat Jesus Petrus dieses Versprechen gegeben. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und heute gibt es auf der ganzen Welt Gemeinden, die wie wir zusammenkommen, um auf Gottes Wort zu hören, um gemeinsam Jesus nachzufolgen. Und warum gibt es das? Weil Jesus das so will. Weil es seine Idee ist. Und Jesus musste niemanden dazu überreden, in den Gottesdienst zu kommen. Er musste niemanden überreden, zur Gemeinde zu gehören. Das war überhaupt nicht nötig. Er musste auch keine Regeln aufstellen, also wenn du Christ bist, wenn du zu Jesus gehst, dann musst du aber jeden Sonntag im Gottesdienst sein. Hatte er nicht nötig, das zu sagen. Weil er vorlebte. Er lebte das vor, er ging selber in den Gottesdienst, ganz regelmäßig. Und er zeigte an seinem Leben, wie sinnvoll und wie wichtig das war. Er war also regelmäßig im jüdischen Gebetshaus, Synagoge nannte man das, und er feierte dort Gottesdienst. Und was hat er da gemacht? Und das Erste, was er gemacht hat, er hat Fragen gestellt. Das lesen wir als Zwölfjähriger. Ist er das erste Mal im Tempel, das war der zentrale Anbetungsort Gottes in Jerusalem. Und er geht da, ich wollte sagen verloren, aber er geht darin auf. Er spricht mit denen, die Ahnung von der Bibel hatten und fragt ihnen Löcher in den Bauch. Wer ist Gott, der Schöpfer? Wie denkt er? Was hat er getan mit dem Volk Israel? Wer ist das, der uns als Israeliten zu seinem Volk gemacht hat? Und er gesagt hat, ich will euer Gott sein. Und der mein Vater ist, das wusste er ja schon. Dass seine irdischen Eltern waren nur seine irdischen Eltern, aber sein Vater im Himmel war der Entscheidende. Und er wollte entdecken, wer das ist. Er wollte das lernen. Und dann geht er darin auf. Und das gilt für uns. Er gab sich nicht mit Kinderbibelwissen und Sonntagsschulwissen zufrieden. Oder heute Abendheuland. Das war ihm zu dünn. Das war zu wenig. Damit konnte er nicht den Dienst ausführen, den Gott für ihn vorgesehen hat. Wenn wir bei Sonntagsschulwissen und Kinderbibelwissen stehen bleiben, dann sind wir nicht gut gerüstet für das, was Jesus mit uns und durch uns vorhat. Und deshalb, und das sage ich immer wieder, wenn du denkst, du weißt alles über Gott und alles über Jesus, alles, was du brauchst, dann täuschst du dich gewaltig. Dann bist du stehen geblieben. Und wer stehen bleibt, geht zurück. Dann ist dein Glaube an Gott und dein Leben mit Jesus ist ziemlich trocken und verwelkt. Jesus ist doch so groß und Gott, der Vater, ist so groß, dass wir niemals zu Ende kommen, ihn zu entdecken. Niemals. Und ich möchte mich nicht mit dem zufrieden geben, was ich jetzt weiß und jetzt erlebt habe. Ich möchte immer noch mehr. entdecken, wer er ist. Und dann, wenn das uns prägt, dann bleiben wir in Bewegung. Dann kommt Dynamik rein. Dann kann Jesus durch uns wirken. Ansonsten feiern wir einfach Rituale. Und mehr nicht. Und das ist nicht attraktiv. Jesus reichte das nicht, was er als Kind gelernt hat. Er wollte mehr. Deswegen kam er in den Gottesdienst. Und dann passiert etwas, er geht natürlich weiter, dabei der Lernende, und dann, nachdem sein Dienst begonnen hat, geht er auch in die Synagoge, feiert dort Gottesdienst und er liest aus Gottes Wort vor. Und er lässt sich auch vorlesen, das gehört immer mit dazu. Er hat mit seinen Leuten aus seinem Volk auf Gottes Wort gehört und hat mit ihnen gebetet zusammen, sicher auch Lieder gesungen. Und dann hat er auch vorgelesen. Und dann passiert etwas, was mehr ist als nur hören auf Gottes Wort und nur beten und nur Lieder singen, sondern er macht für die Menschen erlebbar, dass Gott eingreift, und zwar im Gottesdienst. Er heilt Menschen am Sabbat, also die wirklich ernsthaft damals Gott dienen wollten, die haben gesagt, das geht nicht. Also Menschen heilen am Sabbat, also wir würden Sonntag sagen, das ist ja, da musst du ja arbeiten. Das kannst du am Montag machen, aber doch nicht am Sonntag und doch nicht im Gottesdienst. Wo kommen wir denn dahin, wenn im Gottesdienst Menschen geheilt werden? Jesus macht das. Und die es erlebten, die waren ihm unendlich dankbar. Und es veränderte ihr Leben. Und sie erzählten es weiter. Jesus befreite im Gottesdienst Menschen von Mächten, die sie gefangen gehalten haben und niedergedrückt und gequält. Am Sabbat, im Gottesdienst, Markus 1, Vers 26 folgende, da war eine Frau, die hatte einen krummen Rücken. Und das war nicht nur eine Krankheit, da waren noch andere Dimensionen im Spiel. Und er heilt sie mitten im Gottesdienst. Und der Vorsteher der Synagoge, dem gefiel das überhaupt nicht. Er sagte, es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Lukas 13. Da war ein Mann, der hatte eine verkrüppelte Hand. Jesus heilte ihn. Markus 12. Die Folge war, jetzt musst du dich mal vorstellen, die Folge war, dass diese Bibellehrer, die sich in der Bibel auskannten, überlegten, wie bringen wir diesen Jesus um. Aber das geht nicht. Am Sabbat wird nicht geheilt. Für Jesus war der Gottesdienst nicht nur dafür da, zu singen und zu beten und etwas aus Gottes Wort zu hören. Im Gottesdienst soll erlebt werden, dass Gott lebensverändernd eingreift in unser Leben, in das Leben von anderen, in unseren Gottesdiensten und in unseren anderen Veranstaltungen sollen Menschen erleben, dass die Macht des Todes gebrochen ist und dass Gottes Geist wirkt. Und es kann nur Gott wirken, es kann nur Gottes Geist wirken. Und er tut es meistens durch uns, indem wir für jemanden beten. Kann man auch leise machen, wenn man weiß, jemand ist in Not, indem wir ein freundliches Wort sagen, komme ich nachher noch drauf. Also dafür ist Gemeinde da. Dafür gibt es uns, dass Menschen erleben, es gibt einen lebendigen Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dass Gott nicht nur eine Idee ist, die wir in unserem Kopf haben, aber nicht erleben. Darum geht es nicht. Es geht immer, Gott will real werden. Und Jesus musste deshalb nicht trommeln, damit Leute in den Gottesdienst kommen. Er machte keinen Druck, er manipulierte nicht. Er sagte nicht, das gehört aber dazu, wenn du an Gott glaubst und tun willst, was er sagt. Wo Jesus war, erlebten die Menschen die Liebe Gottes und seine Kraft, beides. Und wenn Menschen weder die Liebe Gottes unter uns erleben, noch seine Kraft, warum sollen sie kommen? Das ist doch komplett langweilig. Ist doch nicht attraktiv. Gemeinde ist der Ort, wo wir lernen, wie wir so leben können, dass andere Gottes Kraft und seine Liebe erfahren. Das ist das Ziel. Darum geht es, um nichts anderes. Es geht nicht darum, dass wir zusammen, es geht ein bisschen auch darum, dass wir bestätigt werden darin, was wir sowieso schon glauben. Doch, das brauchen wir. Wir brauchen auch Erinnerung. Wir brauchen auch Vergewisserung. Aber wenn das nur das ist, ist das viel zu wenig. Gemeinde ist der Ort, an dem wir zu Briefträgern für Jesus ausgebildet und werden und zugerüstet werden. Sie haben Post, das war das Thema des letzten Sonntags. Und heute geht es darum, wie macht Jesus das denn? Oder dass es überhaupt sein Ziel ist, dass wir Briefträger für Gott sind und für sein Evangelium. Und das gilt dann nicht nur am Sonntag, aber auch da. Am Freitag war ich mit ein ganz wenigen Leuten, weil nicht mehr Zeit hatten und weil es vormittags war, mit Verantwortlichen vom K5 Leitertraining zusammen. Einem Ehepaar, die aus Wermelskirchen kommen, aus der Nähe, also im Bergischen Land, glaube ich, ist das. Und das K5 Leitertraining kennen manche von euch. Vor 2017 haben wir so ein Riesending versucht aufzuziehen. Und gesagt, ey, wir brauchen Schulung, wie man Gruppen leitet, wie man Gemeinde leitet, wie man Familie leitet, wie man den Beruf leitet. Und das ist ganz wichtig, das war zu viel und zu groß auf einmal, das hat nicht richtig funktioniert. Ich bin dabei geblieben. Ja, also K5 Leitertraining gibt es immer noch hier und ich bin der Teilnehmer. Der Einzige bis jetzt. Und Standortleiter und Standortmanager, alles zusammen. So ein paar hatten Interesse. Und hatten auch Zeit und wussten davon und wir haben uns unterhalten. Und dann hat er erzählt, dass er in viele Gemeinden rumkommt, weil er die Leute, die das durchführen, berät und auch Gemeinden berät. Und dann kommt er in eine Gemeinde und fährt mit dem Auto davor, also hier unser Platz, und dann kommt jemand, dienstbeflissen, wie er ist, und sagt, hier dürfen Sie nicht parken. Und er sagt, ich bin fremd hier, können Sie mir mal sagen, wo ich den Parkplatz finde? Ja, klar, Sie fahren da die Straße raus und dann links und dann rechts und dann nochmal geradeaus und wieder rechts. Er sagt, Moment, ich bin fremd, können Sie mir das nochmal erklären? Und er sagt, ja, links und rechts und geradeaus. Und okay, wahrscheinlich hat er es irgendwie gefunden. Dann kommt er in eine andere Gemeinde, parkt wieder vor der Haustür sozusagen, wieder das Gleiche, hier dürfen Sie nicht parken. Okay, ich bin fremd hier. Wo geht es denn lang zum Parkplatz? Sie fahren einfach links um das Gebäude und dann kommen Sie zum Parkplatz. Er fährt links um das Gebäude, da steht schon jemand und winkt, sagt, hier geht's lang, fahr mal dahin. Dann steht da der Nächste und sagt, hier komm, hier ist ein freier Platz, begleitet ihn zu Fuß, dieses Auto, bis zum Parkplatz und sagt, hier kannst du einparken. Und dann wartet, bis sie aussteigen und sagt, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und da hinten ist der Nebeneingang in das Gebäude. Da können Sie durchgehen und links sind die Toiletten, rechts ist die Garderobe und geradeaus kommen Sie zum Gottesdienstraum. Und dann sagt er, dass, wenn es regnet, dann stehen da Leute am Eingang beim Parkplatz mit Regenschirmen und holen die Frauen ab vom Auto, damit ihre Frisuren nicht nass werden. Den Gästen, die in eine solche Gemeinde kommen, brauchst du von Liebe Gottes nichts mehr erzählen. Die erleben das. Die erleben das. Sie erleben, dass sie willkommen sind. Braucht auch keine Worte machen. Die haben das gespürt. Und das bevor der Gottesdienst begonnen hat. Bevor irgendein Wort aus der Bibel oder eine Predigt oder ein Lied gesagt wurde oder gesungen wurde. Sie sind schon von der Liebe Jesu berührt worden, bevor der Gottesdienst begonnen hat. Und das war schon Gottesdienst. Also was sind deine Möglichkeiten, Menschen, die das erste Mal zu uns kommen oder auch nur ab und zu zeigen, dass sie willkommen sind? Der Büchertisch ist extrem wichtig. Beim Flanders gestern ist das auch so. Ja, wenn jemand fremd ist, geht zuerst an den Büchertisch. Warum? Man kann da was in die Hand nehmen und so. Und, Und deshalb sind die Geschwister, die am Büchertisch sind, enorm wichtig für Erstkontakt. Die Teetafel. Ich versuche euch immer zu sagen, ey, ihr macht nicht nur Tee, ihr macht nicht nur euren Job. Ihr gebt Liebe Gottes weiter, die, die den Tisch decken, die Deko hier vorne oder auch in der alten Kapelle. Wenn ihr das schön macht, wenn der Kaffee schmeckt und der Tee schmeckt und ein paar Plätzchen da liegen, dann gebt ihr Liebe Gottes weiter. Das ist manchmal eine bessere Predigt als hier vorne. Oder wenn ihr merkt, da ist jemand fremd und nach dem Gottesdienst und kennt sich nicht aus, komm mit, ich lade dich ein auf den Tee. Brauchst nicht alleine dahin stiefeln und einen Platz suchen. Und das Gleiche gilt für die, die sauber machen, die die Tische stellen, die für den Garten sorgen, dass alles schön ist und. Alles das ist Predigt, alles das ist du bist willkommen, alles das ist Liebe Gottes soll fließen. Und deshalb ist es nicht egal, ob wir irgendwas hinwursteln oder ob wir es gut machen. Weil die anderen sollen doch spüren, dass sie geliebt sind. Also bitte seht eure Dienste nicht einfach nur als Job an, als eure Pflicht, weil man zur Gemeinde gehört. Sondern egal, was ihr macht, ob ihr vorne seid und Musik macht, singt oder ob jemand hier predigt, oder draußen dafür sorgt, dass es schön ist, oder dass es hier warm ist, oder. Alles das soll ausdrücken, Gott hat dich lieb. Und wir sind für dich da. Herzlich willkommen. Und dadurch erleben Menschen Jesus unter uns. Was ist, wenn Menschen unter uns durch die Liebe, die sie hier erleben, aufgerichtet und ermutigt in den Alltag zurückgehen? Was ist, wenn sie im Lobpreis oder im Gebet nach dem Gottesdienst Heilung erleben, mitten am Sonntag hier, innen und auch körperlich? Was ist, wenn Verletzungen heilen, die wir eingesammelt haben, auch in der Gemeinde, auch unter uns oder in der Familie, auf der Arbeit, in der Gesellschaft, wo auch immer? Was ist, wenn Menschen hier reinkommen und sagen, boah, irgendwas passiert mit mir. Irgendetwas wird gesund. Irgendetwas wird heil. Was ist, wenn Beziehungen unter uns nicht auseinandergehen und man sich aus dem Wege geht, sondern Beziehungen heil werden und man zueinander findet. Versöhnung geschieht. Was ist, wenn wir merken, Menschen haben wenig Geld und sie haben Angst? Und Frauke hat mit solchen, meine Frau, mit Menschen zu tun, die haben Angst. Sie haben Angst, dass ihr Geld nicht mehr reicht. Die meisten von uns haben genug Geld. Aber nicht alle. Was ist, wenn sie reinkommen und sie merken, Gott sieht mich? Und ich kriege ganz praktische Hilfe, vielleicht beim Umzug auch, oder wenn mein Computer streikt und ich Hilfe brauche, oder was auch immer, eine kleine Reparatur. Dann brauchen wir nicht mehr viel über Liebe Gottes reden. Und auch nicht über seine Kraft. Und Menschen erleben das unter uns. Und das ist das Ziel von vornherein des Flanders-Gottesdienstes. Dieser Gottesdienst wird bewusst so gestaltet, dass Menschen nicht nur von Gott hören, dass nicht nur Lieder gesungen werden, sondern sie sollen Jesus in allem, was geschieht, erleben, mitten im Gottesdienst. Und das fängt bei der Vorbereitung an, das fängt bei der Gebetszeit an. 90 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes treffen sich hier oben einige, gestern waren wir vielleicht 10, Leute und beten für den Gottesdienst. Und um 19 Uhr geht es dann runter, um die Leute zu begrüßen. Also es geht weiter mit Begrüßung, mit der Gestaltung des Raumes. Die Lieder werden so ausgesucht, dass sie die Herzen der Menschen berühren. Und die Predigt wird darauf ausgerichtet, zu ermutigen, sein Leben Jesus anzuvertrauen. Es gibt immer eine Einladung für sich beten und sich segnen zu lassen. Und ich schätze, dass gestern 30, 40, nicht nur junge Leute, hier vorne waren, um für sich beten zu lassen, wahrscheinlich mehr. Und sie wurden ermutigt, für sich beten zu lassen, dass Gottes Geist ihre Herzen erfüllt und dass die Liebe Gottes damit ihm kommt und sie Freude empfangen für ihren Alltag und Kraft, mit Kraft wieder und Energie zurückgehen können. Ich habe so gedacht, die Lieder, die wir heute singen, die berühren eure Herzen, gehe ich von aus, die meisten von euch. Weil ihr die schon lange kennt und weil da Glaubenserlebnisse mitbekommen, mit verbunden sind. Aber wisst ihr was? Worum geht's? Dass eure Herzen berührt werden oder die Herzen eurer Kinder und Enkel? Was ist denn wichtiger? Was ist denn wichtiger? Es geht darum, dass unsere Herzen berührt werden. Deswegen machen wir den Alpha-Kurs. Und ich weiß, dass manche enttäuscht sind, weil wir nur eine ganz kleine Gruppe erst gestartet haben. Wir sind, glaube ich, 12 Leute ungefähr. Der Alpha-Kurs ist nicht ein weiteres Programm, Menschen beizubringen, wer Jesus ist. Sondern alles zielt darauf hin, dass die, die dazukommen, erleben, dass Jesus wahrhaftig lebt und da ist und wird. Und deshalb wollte ich den nicht öffentlich machen, sondern ich möchte, dass so ein Kernteam entsteht, die das selbst erleben. Das hat auch mit Essen zu tun. Und am ersten Abend und jetzt wieder kommen diese 10, 12 Leute rein und 2 Schwestern haben das Essen vorbereitet und sie stehen vor dem Tisch und sagen, oh, ist das schön. So muss das sein. Oh, ist das schön. Habt ihr das nur für mich gemacht? Für uns? Wirklich? Also im Alpha-Kurs soll Liebe und Kraft Gottes erlebt werden und deshalb brauche ich ein Kernteam, die es selbst erlebt haben und nicht, die will ich nicht vollstopfen mit Wissen und mit so macht man das. Das passiert so unterwegs, gebe ich ein paar Hinweise und andere haben auch viel Erfahrung, geben auch ihre Hinweise und dann kommt das Training, die eigentliche Schulung kommt hinterher. Und dann im Herbst geht es los. Und letztes Mal habe ich euch aufgefordert, diese kleinen roten Zettel mitzunehmen. Schreibt Namen da drauf, vielleicht nur einen, von dem ihr euch wünscht, dass er zu Jesus findet. Und vielleicht passiert das, wenn Klaus Meier kommt. Vielleicht passiert das im nächsten Flanders, vielleicht im Alpha-Kurs, vielleicht auch erst nächstes Jahr. Aber schreibt da jemand drauf, der euch am Herzen liegt. Und betet für ihn oder für sie, so oft ihr daran denkt. Möglichst jeden Tag. Und noch einen kurzen Satz zum Alpha-Kurs, es geht nicht darum, nur Wissen zu vermitteln, es geht darum, wovor hast du Angst? Was belastet dich gerade? Auch wenn du mit Jesus unterwegs bist, wo sind deine Zweifel? Und es geht darum, zuzuhören, nicht gleich irgendwelche frommen Sprüche zu machen und so, Gott sorgt schon für dich und er sieht dich ja und so, sondern ernst zu nehmen, zuzuhören. Und miteinander unterwegs zu sein, eine Reise miteinander zu machen und zu entdecken, wie wird Jesus auf diese Fragen antworten innerhalb dieses Kurses. Also Jesus ist Gemeinde wichtig. Darum geht's. Jesus ist Gemeinde wichtig. Wenn euch Gemeinde wichtig ist, dann wisst ihr, ihr seid auf der Spur mit Jesus. Heute ist es nämlich so, dass vielen Gemeinde nicht mehr wichtig ist, auch viele, die an Jesus glauben. Und das hat vielleicht folgenden Grund. Vielleicht, ja, ich bin ganz sicher sogar, dass es so ist, wir wollen unsere Gemeinde bauen, so wie es uns gefällt. Wir wollen uns selber wohlfühlen. Und fragen wir noch danach, ob Jesus das so gefällt, wie wir Gemeinde leben. Fragen wir danach, wie er sich Gemeinde vorstellt oder gehen wir davon aus, das wissen wir doch schon, das haben wir doch schon jahrzehntelang gelebt. Und wir brauchen gar nicht mehr in die Bibel gucken. Wir brauchen auch gar nicht mehr darüber beten. Wir wissen es doch. Und dann bauen wir unsere Gemeinde, meine Gemeinde. Und weil wir unsere Gemeinde bauen, sind wir kein kraftvolles Bauwerk mehr gegen die Macht des Todes. Gegen die Pforten der Hölle, wie es Luther formuliert, die Lutherbibel. Weil Menschen so wenig Kraft und Liebe Gottes unter uns erleben, kommen sie nicht. Warum auch? Die Menschen suchen lieber bei Esoterik, beim Buddhismus, manche beim Islam. Sie erwarten nicht, dass sie Gott erleben in der Kirche. Und wir müssen Jesus fragen, hey, wie kann sich das ändern? Also ihr habt keine Lust zu kommen, warum auch, die Kinder und Enkel bleiben weg und wen wundert's? Es geht so oft um äußere Regeln, letztes Mal, ne? Pullover oder Jackett im Gottesdienst. Ein Glück diskutiert ja schon keiner mehr über Anzug und Krawatte. Käppi im Gottesdienst oder nicht? Ist das erlaubt oder ist das Lästerung Gottes? Äußere Dinge. Abläufe, Musikstile, Länge der Predigt. Ihr müsst eine lange Predigt heute hören, war gar nicht so geplant. Aber Länge des Gottesdienstes. Ey, was nervt mich das? Natürlich müssen wir auf Zeitabläufe achten und so, ganz klar. Aber wenn Gottes Geist wirkt, dann sagen wir doch, Jesus, nächste Woche weiter. Jetzt muss Schluss sein. Das sind alles Nebensächlichkeiten. Die sind nicht unwichtig. Also das versteht mich nicht falsch. Das ist nicht unwichtig. Es ist wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen. Aber wenn es uns in erster Linie darum geht, dass die Liebe von Jesus unter uns spürbar wird und wir seine Kraft hier im Gottesdienst erleben, dann werden wir auch einen Weg finden für diese Nebensächlichkeiten und einen gemeinsamen Weg. Und herausfinden, wie können wir das gestalten. Und ich bin der Überzeugung, das habe ich auch schon öfter gesagt, ihr, die ihr 30 Jahre und 40 und 50 Jahre mit Jesus unterwegs seid, ihr habt genug mit Jesus erlebt. Lasst uns doch den Gottesdienst so gestalten, dass unsere Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen Jesus hier erleben. Wir, älter, ich gehöre jetzt auch dazu, ne? Ich bin gerade 60 geworden, wir treten einen Schritt zurück oder zwei oder drei und sagen, wir bauen ein Nest für die nächste und übernächste und überübernächste Generation. Wenn Liebe Jesu und seine Kraft unter uns immer mehr erlebbar wird, ich sage nicht, dass sie nicht erlebbar ist, also versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass das nicht passiert, aber immer mehr soll es passieren. Dann kommen Menschen zu Jesus, am Sonntag und in der Woche. Dann brauchen wir uns nicht auf besondere Tage konzentrieren und sagen, da muss es passieren, sondern dann sind diese besonderen Tage nur eine Ergänzung zu dem, was sowieso läuft. Für Jesus ist Gemeinde und Gottesdienst total wichtig und gleichzeitig weiß er, nicht alle kommen in den Gottesdienst. Können wir uns auf den Kopf stellen. Viele Menschen, die auf der Suche sind, werden nicht von sich aus hier reinkommen und auch nicht in andere Kirchen. Und deshalb geht er zu ihnen. So, jetzt kommt ein ganz kleiner Schwenk noch zu Lukas 5, aber wirklich nur ganz kurz. Deshalb geht Jesus zu ihnen raus. Bleibt nicht in der Synagoge. Geht in Privathäuser, predigt dort, heilt dort Menschen, unter anderem die Schwiegermutter des Petrus. Am nächsten Tag oder auf jeden Fall kurze Zeit später predigt er vor Zehntausenden und die bedrängen ihn so, dass er Petrus bittet, ey, leih mir mal dein Boot, ich muss mal ein bisschen Abstand haben und dann kann ich besser zu den Menschen sprechen. Und dann dreht er sich um und wendet sich nur Petrus zu und sagt, folge mir nach. Und er hat vorher Jesus erlebt, er hat seine Liebe erlebt, seine Kraft erlebt, er hat seine Worte gehört. Und er hört, dass Jesus ihm sagt, verlass dein altes Leben. Lass dich zum Briefträger Gottes ausbilden. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, die kommt heute nicht mehr. Auf jeden Fall trifft Petrus eine Entscheidung. Er beginnt, Jesus nachzufolgen und wird später zu jemandem, der andere auf diesen Weg einlädt. Wir könnten in Lukas 5 nachlesen, schon mal, was da passiert. Nächste Mal, nächsten Sonntag. Bis dahin. Amen.